Wenn du in den Urwald reingehst, selbst heute noch, wenn ich in den Urwald reingehe, bin ich mindestens ein 38er Revolver oder die 20er. Das sind eine Jagdflinte, ne? Die sagen die 20er dazu, 20 Kaliber. Ne? Die zwei nimmst du.
Der Eindruck der Natur ist so mächtig und großartig, dass man schon nach wenigen Monaten Aufenthalt lange Jahre darin verbracht zu haben meint.
Für mich ist Natur Einsamkeit. Einsamkeit nicht, Alleinsein vielleicht. Alleinsein und Einsamkeit sind zwei Sachen. Naturerlebnis in dem Sinne habe ich also täglich. Also
die 38er Revolver für die Selbstverteidigung, den 20er sind zu jagen.
Ich berufe mich auf alle, die mit mehr Sinn für die Schönheiten der Natur als für die Reize des geselligen Lebens lange in der heißen Zone gelebt haben.
Gehe, von meinem Flottoirenschild auf meinem Grundstück rumlaufe oder wenn ich ausfahre, rauspaddel zum Fischen in den Igapo, in den Überschwemmungsurwald, dann fühle ich mich manchmal dieser Natur sehr nah, weil ich halt allein bin mit ihr. Und was wichtig ist, Natur alleine zu erleben, ich glaube, dann kommt man eher am nächsten.
Am 2. April 1800. Wir gingen vor Sonnenaufgang unter Segel. Der Morgen war schön und kühl. Die Delfine zogen in langen Reihen durch den Fluss und das Ufer war mit fischfangenden Vögeln bedeckt. Am 3. April. Seit der Abfahrt von San Fernando ist uns kein einziges Kanu auf dem schönen Strom begegnet. Ringsum herrscht tiefe Einsamkeit.
Humboldt, ja, für mich ist er auf einer Seite deshalb gut. Er war einer von den Leuten, der wirklich die Courage hat, in die Welt zu gehen. zur damaligen Zeit. Ne? Denn damalige Zeit, da gab es doch nichts. So wie man hier auf dem Bild sieht, der hat eine Flinte. Ja, da braucht es noch 3 Jahre, bis du die einmal geladen hast. Ne? Und da ist der in den Urwald gegangen. Ne? Und wie du die Tiere hier siehst, zum Beispiel den Tapir, siehst du ja hier, wie sagt man auf Deutsch jetzt? Okay. Ja, Tapir. Ne? Hier sagt man die Urwaldkuh, der ist mit Pfeil und Bogen erlegt. Ne? Eine Bananenstaude siehst du hier. Ne? Ja, er hat sich rein, ganz rein hat er sich nur auf die Eingeborenen verlassen. Und von meiner Warte aus, er konnte kein Wort von diesen Indianern. Er hat sich nur mit Händen und Füßen unterhalten.
Was lohnt sich? Was lohnt sich wirklich im Leben? Was lohnt sich? Was lohnt sich? Es gibt doch so viel Verrücktes auf der Welt hier. Ich bin jetzt nur im Urwald rumgestapft, jetzt bin ich hier auf meinem Haus losgelandet. Aber was lohnt sich?
Beide Ufer des Hauptstroms sind völlig unbewohnt. Der Anblick eines Flusses, auf dem man nicht einmal einem Fischerboot begegnet, hat etwas Trauriges, Niederschlagendes. Hätte man das Unglück, in diesen unbewohnten Strichen zu scheitern, so verschwände man ohne Zweifel, ohne dass eine Spur des Schiffbruchs verriete, wo und wie man untergegangen. Die Nacht kam heran und mit ihr ein furchtbares Gewitter. Der Regen goss in Strömen herab. Wir fürchteten nachgerade, unser schwaches Fahrzeug könnte an den Felsen zerschellt sein und die Indianer bei ihrer gewöhnlichen Gleichgültigkeit beim Ungemach anderer sich auf den Weg zur Mission gemacht haben. Hier, inmitten des neuen Kontinents, gewöhnt man sich beinahe daran, den Mensch als etwas zu betrachten, das nicht notwendig zur Naturordnung gehört. Der Boden ist dicht bedeckt mit Gewächsen und ihre freie Entwicklung findet nirgends ein Hindernis. Eine mächtige Schicht Dammerde weist darauf hin, dass die organischen Kräfte hier ohne Unterbrechung fort und fort gewaltet haben. Krokodile und Boas sind die Herren des Stroms. Der Jaguar, der Bikari, der Tapir und die Affen streifen durch den Wald ohne Furcht und ohne Gefahr. Sie hausen hier wie auf ihrem angestammten Erbe. Dieser Anblick der lebendigen Natur, in der der Mensch nichts ist, hat etwas Befremdendes, Niederschlagendes. Hier in einem fruchtbaren Lande, geschmückt mit unvergänglichem Grün, sieht man sich umsonst nach einer Spur von der Wirksamkeit des Menschen um. Man glaubt sich in eine andere Welt versetzt, als die uns geboren. April. Von Diamante aus betritt man ein Gebiet, das nur von Tigern, Krokodilen und Shiguiren, einer großen Art von Linnés Gattung Cavia, bewohnt ist. Die Indianer erzählten uns die Geschichte eines jungen Mädchens aus Uritucu, das sich durch seltene Unerschrockenheit und Geistesgegenwart aus dem Rachen eines Krokodils gerettet. Sobald sie sich gepackt fühlte, griff sie nach den Augen des Tiers und stieß ihre Finger mit solcher Gewalt hinein, dass das Krokodil sie vor Schmerzen fahren ließ, nachdem es ihr den linken Unterarm abgerissen. Trotz des ungeheuren Blutverlustes gelangte die Indianerin mit der übrig gebliebenen Hand schwimmend glücklich ans Ufer. In diesen Einöden, wo der Mensch in beständigem Kampf mit der Natur liegt, unterhält man sich täglich von Kunstgriffen, um einem Tiger, einer Boa oder Draga Venado, einem Krokodil zu entgehen. Jeder rüstet sich gleichsam auf die bevorstehende Gefahr. Ich wusste, sagte das Mädchen in Uritucu gelassen, dass der Kaiman ablässt, wenn man ihm die Finger in die Augen drückt.
Uma eternidade pra se arrepender. Tá na cara, dá pra ver no seu olhar. Tô fazendo muita falta pra você. Tô fazendo falta. Tô fazendo falta. Tô fazendo falta. Falta pra você. Você pode ter tempo pra pensar. Uma eternidade pra se arrepender.
Die Nacht war still und heiter, und der Mond schien herrlich. Die Krokodile lagen am Ufer. Sie hatten sich so gelegt, dass sie das Feuer sehen konnten. Wir glaubten, bemerkt zu haben, dass der Glanz desselben sie herlockt, wie die Fische, die Krebse und andere Wassertiere. Die Krokodile waren graugrün, halb mit trockenem Schlamm überzogen. Ihrer Farbe und ihrer Regungslosigkeit nach konnte man sie für Bronzebilder halten. Gegen Mittag des nächsten Tages hielten wir mit unserem Kanu an einem unbewohnten Ort, Algodonal genannt. Ich trennte mich von meinen Gefährten. Ich hatte immer nur nach dem Fluss hingesehen, aber indem ich Glimmerblättchen aus dem Sande aufnahm, bemerkte ich die frische Fährte eines Tigers. Das Tier war dem Walde zugegangen, und als ich nun dorthin blickte, sah ich 80 Schritte vor mir einen Jaguar unter dem dichten Laub eines Seiba liegen. Nie ist mir ein Tiger so groß vorgekommen. Es gibt Vorfälle im Leben, wo man vergeblich die Vernunft zu Hilfe ruft.
Dann nimmst du einen Stock, wenn die vor dir steht, nimmst du deine Machete, schneidest den Stock ab, nimmst den Hut, tust den auf den Stock und gehst auf sie zu. Und der Augenblick, wo sie sich hochhebt, eine Raubkatze, die greift nur an, wenn sie auf die Hinterfüße steht. Und dann hält sie einfach den Hut vors Gesicht und sticht zu. Fertig. Aus ist die Arbeit.
Ich ging weiter, lief aber nicht. Ich vermied es, die Arme zu bewegen und glaubte zu bemerken, dass der Jaguar mit seinen Gedanken bei einer Herde Wasserschweine war, die über den Fluss schwammen. Jetzt kehrte ich um und beschrieb einen ziemlich weiten Bogen dem Ufer zu. Je weiter ich von ihm wegkam, desto rascher glaubte ich gehen zu können. Wie oft war ich in Versuchung, mich umzusehen, ob ich nicht verfolgt werde. Glücklicherweise gab ich diesem Drange erst spät, sehr spät, nach. Der Jaguar war ruhig liegen geblieben.
Der Unser, der Jaguar, das ist wirklich eine Gefahr. Die gibt es hier und nachts waren auch welche zu hören. Die brüllen ja nicht, die wie nennt man das, die jaulen mehr, so was weiß ich. Also der kommt an, die kommen ganz langsam an, wenn man sie sieht, da werden sie sich nicht von hinten anpirschen, was natürlich auch passieren kann, was irgendwie wahrscheinlich jetzt.
Nee, die kommt nicht von hinten. Wenn sie von hinten kommt, macht sie so viel Radau. Raubkatzen hier greifen von vorn an, von der Seite. Von hinten ist es schwer. Ich weiß nicht, noch nie hat mir einer von hinten.
Man wird ja sehr sensibel so mit seinem Gehörsinn. So, das knackt dann und dann raschelt es vielleicht ein bisschen und dann man kriegt das nach einer Zeit hin, dass man seinen Kopf um 360 Grad drehen kann. Also wenn der dann kommt, setz den Rucksack, bleib ruhig, das Erste. Setz den Rucksack ab, knie dich hin, lad das Gewehr durch, lehn das Gewehr an einen Baum, lass ihn so ungefähr auf 8 bis 10 Meter rankommen, dann ziel gut, bleib ruhig und dann gib ihm einen Kopfschuss, am besten zwischen die Augen. Und dann lade nach und lass ihn seine Purzelbäume schlagen, irgendwie, weil der irgendwie mit dem Kopfschuss dann doch nicht gleich tot liegen bleibt und der macht ja wohl ein paar Saltos Mortalis und man hofft dann, dass er dann mit diesen Saltos doch nicht so nah an einen rankommt.
Der Eindruck der Natur ist so mächtig und großartig, dass man schon nach wenigen Monaten Aufenthalt lange Jahre darin verbracht zu haben meint.
Für mich ist Natur Einsamkeit. Einsamkeit nicht, Alleinsein vielleicht. Alleinsein und Einsamkeit sind zwei Sachen.
Der Baum, unter dem wir saßen, die leuchtenden Insekten, die glänzenden Sternenbilder im Süden, weit von der Heimaterde, mit einem Mal der Gedanke Heimat.
Manchmal, wenn ich hier sitze, dann fühle ich mich so nah von zu Hause, ne? Oder an zu Hause. Und dann bin ich zu Hause irgendwie für einen Moment. Zu Hause.
Am 14. April. Ich zweifle, dass es ein Land auf Erden gibt, wo der Mensch grausamere Qualen zu erdulden hat als hier in der Regenzeit. Die tiefen Luftschichten am Boden bis zu 5 und 7 Meter Höhe sind mit giftigen Insekten wie mit einem dichten Dunst angefüllt.
Ja, das ist manchmal unerträglich, das ist ätzend, das ist widerlich, das wird zur Hölle. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man es ja erlebt hat. Es gibt einige Flüsse hier, der Poruis, von dem wir auch schon einiges gehört haben. Das Prage heißt das, Plagen. Da gibt es also Stechinsekten noch und nöcher. Da gibt es Mukuin, Pium, Carapana, Pernalonga, Bremsen. Wie heißt Bremsen jetzt auf Portugiesisch? Bremsen heißen, ja, ist ja auch egal. Bremsen. Verschiedene Arten von Caba da Igreja, Caba do Campo, Caba Branca, Caba di Noite und so. Also die.
So sehr man auch gewöhnt sein mag, den Schmerz ohne Klage zu ertragen, so lebhaft einen auch der Gegenstand, den man beobachtet, beschäftigen mag, unvermeidlich wird man immer wieder davon abgezogen, wenn Moskitos, Zancudos, Hyänen und Tempraneros einem Hände und Gesicht bedecken, einem mit ihrem Saugrüssel, der in einem Stachel ausläuft, durch die Kleider stechen und in Nase und Mund kriechen, sodass man husten und niesen muss, sobald man in freier Luft spricht.
Wir sind einmal Fluss runtergefahren, ist ein Baum umgekippt. Konnten wir nicht rechtzeitig bremsen, dann sind wir mit diesem Kanu vor diesen Baum geknallt. Ganz in der Nähe hing ein Kabernest und die griffen dann auch sofort an. Wow. Kaba, Kaba, Kaba und Blue, Blue. Da Tunker und ich ins Wasser gesprungen und abgetaucht und dann war das eine Palme. Hier, die sind ja alle ziemlich stachelig, wenn die irgendwelche Früchte haben, hier Tucumã, Açaí oder was auch immer, die sind alle bestachelt wie wild, diese Palmen. Und dann ich dann auch gleich irgendwie auf so einen bestachelten Zweig draufgesprungen. Da war natürlich unter Wasser, konnte man nicht sehen. Und auftauchen, Luft holen irgendwie. Und dann streckte ich da irgendwie mein Kopf so leicht aus dem Wasser um. Bo, 7 Stück habe ich abgekriegt irgendwie. Einen irgendwie im Hinterkopf. Und dann gingen die dann immer noch in die Kopfhaut rein und bissen dann einen in die Kopfhaut rein. Und dann ist das, Schmerzen sind nicht gleich Schmerzen, aber auf jeden Fall ließen die einen nicht schlafen, weil das immer dann, da musste man wieder jucken und dann, dann sich ein bisschen durch die Haare fahren und die einzige Möglichkeit war wirklich dann sich noch ein Handtuch zu nehmen, den Kopf einzupacken und dann irgendwie so irgendwie die Nase einzupacken und auch das Kinn und den Mund, dass irgendwie nur noch die Nasenlöcher rausschauten, dass man dann und dass man dann so atmen kann, dass man dann auch bei jedem Abzug frische Luft kriegt und nicht sein Ausgeatmetes wieder einatmen muss. Das war die große Kunst.
Sie kommen erst nach Sonnenuntergang zum Vorschein. Wie gut muss im Mond wohnen sein? Am 16. April. Ungeheure Insektenschwärme verbreiteten ein rötliches Licht in der Luft. Der dicht bewachsene Boden glühte von lebendigem Feuer, als hätte sich die gestirnte Himmelsdecke auf die Grasflur niedergesenkt. Vor der Höhle blieben wir noch öfter stehen und bewunderten den Reiz des merkwürdigen Ortes. Duftende Vanille und Begonien schmückten den Eingang und darüber auf der Spitze des Hügels wiegten sich säuselnd die Palmen. Die Lufttemperatur war bei Tage 26 bis 27,5 Grad, bei Nacht 23,7 Grad. Die Üppigkeit des Pflanzenwuchses steigerte sich in einem Grade, von dem man sich keinen Begriff macht, selbst wenn man mit dem Anblick der tropischen Wälder vertraut ist. Ein Gelände ist gar nicht mehr vorhanden. Ein Pfahlwerk aus dicht belaubten Bäumen bildet das Flussufer. Man hat einen 390 Meter breiten Kanal vor sich, den zwei ungeheure, mit Laub und Lianen bedeckte Wände einfassen. Wir versuchten öfter zu landen, konnten aber nicht aus dem Kanu kommen. Seit einem Monat waren es auf den Flüssen, die wir hinauffuhren, keine Seele begegnet, außer in der nächsten Nähe der Missionen. Südwärts vom See Duractumini übernachteten wir in einem Palmenwalde. Der Regen goss in Strömen herab, aber die Potos, die Arum und die Schlinggewächse bildeten eine natürliche, so dichte Laube, dass wir darunter Schutz fanden wie unter dicht belaubten Bäumen. Die Indianer, die am Ufer lagen, hatten Helikonien und Musakeen ineinander verschlungen und damit über ihren Hängematten eine Art Dach gebildet. Unsere Feuer beleuchteten auf 16 bis 20 Meter Höhe die Palmstämme, die mit Blüten bedeckten Schlinggewächse und die weißen Rauchsäulen, die gerade gen Himmel stiegen. Ein prachtvoller Anblick. Die Moskitos und mehr noch die Ameisen jagten uns vor 2 Uhr in der Nacht vom Ufer.
Auf einmal tauchten Ameisen auf. Immer mehr und mehr. Und dachte ich dir, ach ja, wenn man dann zwischen 2 Bäumen hängt, in seiner Hängematte, dann die einzige Art, sich vor irgendwelchen Angreifern, also Ameisen, zu schützen, ist, dass man ein bisschen Dieselöl auf die Seile, die diese Hängematte spannen, tröpfelt. Und dann, das stinkt denen so, da krabbeln die nicht drüber. Ne? Okay, das gemacht, das getan. Und dann schauten wir dann wieder mal runter so auf den Boden und das wurde immer mehr, das wurde immer roter und das war dann irgendwie auch nicht so, das war schon so mehr, die liefen übereinander. Das war eine richtig dicke Schicht von Ameisen, die irgendwie quadratmeterweise unter uns darauf wartete, irgendwie Zugang zu uns zu bekommen, um uns aufzufressen.
Wir hatten bisher geglaubt, die Letzteren kriechen nicht an dem Stricken der Hängematten hinauf. Ob dies nun aber unbegründet ist oder ob die Ameisen aus den Baumgipfeln auf uns herabfielen, wir hatten vollauf damit zu tun, uns dieser lästigen Insekten zu entledigen. Man sieht sich einer neuen Welt, einer wilden, ungezähmten Natur gegenüber. Bald zeigt sich am Gestade der Jaguar, der schöne amerikanische Panther. Bald wandelt der Hokko, Crax alector, mit schwarzem Gefieder und Federbusch langsam an der Uferhecke hin. Tiere der verschiedensten Klassen lösen einander ab. Es ist wie im Paradies, sagte unser Steuermann, ein alter Indianer aus den Missionen. Und wirklich, alles erinnert hier an den Urzustand der Welt. Beobachtet man aber das gegenseitige Verhalten der Tiere genau, so zeigt es sich, dass sie einander fürchten und meiden. Das goldene Zeitalter ist vorbei, und in diesem Paradies der amerikanischen Wälder, wie aller Orten, hat lange traurige Erfahrung alle Geschöpfe gelehrt, dass Sanftmut und Stärke selten beisammen sind. Die Krokodile finden reichlich Nahrung an den Wasserschweinen, die in Rudeln von 50 bis 60 Stück an den Flussufern leben. Diese unglücklichen Tiere von der Größe unserer Schweine besitzen keinerlei Waffe, sich zu wehren. Sie schwimmen etwas besser, als sie laufen, aber auf dem Wasser werden sie die Beute der Krokodile und am Lande werden sie von den Tigern gefressen. Man begreift kaum, wie sie bei den Nachstellungen zweier gewaltiger Feinde so zahlreich sein können. Sie vermehren sich aber so rasch wie die Meerschweinchen, die aus Brasilien zu uns gekommen sind. Die rote Bemalung ist gleichsam die einzige Bekleidung der Indianer. Bei der ungeheuren Hitze, beim starken Schweiß, der den Körper den ganzen Tag über und zum Teil auch bei Nacht bedeckt, ist jede Bekleidung unerträglich. Die gemeine Schminke der Kariben, Otomaken und Jaruros ist der Onoto. Von den Spaniern Achote, von den Kolonisten in Cayenne Roku genannt. Wie man in gemäßigten Ländern von einem armen Menschen sagt, er habe nicht die Mittel, sich zu bekleiden, so hört man die Indianer am Orinoco sagen, der Mensch ist so elend, dass er sich den Leib nicht einmal halb malen kann. Die Kariben und Otomaken färben sich bloß Gesicht und Haare mit Chica, aber den Salivas steht die Farbe in solcher Menge zu Gebote, dass sie den ganzen Körper damit überziehen können. Manche Leute europäischer Herkunft brauchen den Farbstoff mit Wasser angerührt, als vorzügliches, harntreibendes Mittel.
Der dort unten, der genau, der hat gleich mit seiner Cousine, sagt man auf Deutsch, mit seiner Cousine geheiratet, denn die hatte 5 Kühe von ihrem Vater bekommen. Ihren Vater haben sie erschossen, wer weiß, wie ich wo. Mit den ersten Gewehren, die sie damals selbst gebaut haben hier. Ja. Nur ein Rohr mit Nagel und einem Gummi und so weiter. Ja. Ne? Und haben sie den erschossen, hat sie die Kühe gekriegt. Dann hat er mit ihr geheiratet, bis heute. Er hat 9 Kinder, nicht eins ist gescheit, alle sind so blöde. Das ist gleich im Blut. Ja. Das ist aber nicht der Einzige, das sind viele. Und wie viele Väter hier sagen, das ist mein Sohn, und der hat überhaupt nichts mit ihm zu tun. Der Vater ist ein ganz anderer.
Ja, ja, ne.
Er ist 67, nee, 72. Ja. Sie ist 25. Er ist jetzt hier in Itapiranga, sie fliegt dort rum. Und er war vorgestern war er hier. Wieder rumgeholt, habe ich gesagt, hör ich zu. Du warst ungefähr um 9 Uhr rum. Jetzt muss ich nach meinen Kindern sehen. Sag, warte, bevor du gehst, der hat auf diesem Stuhl gesessen. Bevor du gehst, will ich dir eine Geschichte erzählen. Da war mal ein Ehepaar, jedes Mal, wenn der 3-4 Tage weg war von zu Hause, ist die hinterher.
Ja.
Hat ihm erzählt, ich kann ohne dir nicht leben oder was weiß ich alles. Und kam das erste Kind, das zweite, das dritte. Oh, wunderbare Söhne, was. Wie Herkules, sagt man auf Deutsch. Ja. Ne? Und dann kam das vierte. Das vierte, das war so ein mickriges Küken. Ne? Und jedes Mal, wenn sie hinterher ist, hat so die Hausfrau, wie man sagt, die hat dann die den Dienst gemacht für die Kinder. Ne? Die Kinder erzogen. Ne? Und dann, eines Tages wurde sie krank. Und wurde krank und noch kränker. Da kam schon der Pfarrer. Ne? Und da ist er rein ins Zimmer und gesagt, hör zu, Frau, ich weiß, du bist jetzt wirklich von dieser Erde genommen. Sag mir doch eins. Du hast mir Hörner aufgesetzt mit diesem letzten Sohn. Ne? Dann hat sie gesagt, hör ich will dir die Wahrheit wirklich sagen. Ich gehe ja von dieser Erde. Hör ich zu. Die ersten 3 sind vom Nachbar, der letzte ist dein. So sind die Weiber, ne? Ja.
Wenige Monate vor unserer Ankunft in Esmeralda war ein im Walde hinter dem Tuida geborener Indianer allein unterwegs mit einem anderen. Letzterer konnte nur langsam gehen, weil er an einem Fieber litt, wie sie die Eingeborenen häufig befallen, wenn sie in die Missionen kommen und rasch ihre Lebensweise ändern. Sein Reisegefährte, ärgerlich über den Aufenthalt, schlug ihn tot und versteckte den Leichnam in dichtem Gebüsch in der Nähe von Esmeralda. Dieses Verbrechen, wie so manches dergleichen, was unter den Indianern vorfällt, wäre unentdeckt geblieben, hätte nicht der Mörder Anstalt gemacht, tags darauf eine Mahlzeit zu halten. Er wollte seine Kinder, die in der Mission geboren und Christen geworden waren, bereden, mit ihm einige Stücke des Leichnams zu holen.
Eine Machete habe ich schon ins Genick gekriegt.
Ja.
Aber Kugel, sie... Nein, das war die erste Zeit, wie sie mich nicht kannten. Ja, das ist eine Machete.
Oh, ja. Oh.
Ja, von meinem Schwager noch. Da war ich 2 Jahre hier. 2,5 Jahre war ich hier, da habe ich die Machete gekriegt.
Der böse Wunde, ne? Ist das alles okay irgendwie?
Ja, Gott sei Dank, er hat nichts geschnitten, aber damals war ich... Mein Gott, da war ich ein Mann war ich damals.
Ein Tier, ne?
Ein Tier war ich, ja. Ja, heute ist er nichts mehr. Damals war ich... Der hat mir mit die Machete verpasst. Von hinten ist der gekommen. Streit. Geld. Wollten Geld haben und ich habe gesagt, kein Pfennig. Und da kam die Machete. Die wussten, das Geld ist im Koffer. Und die Schlüssel im Koffer hatte meine Frau. Ja, und dann kann man ja das Geld rausholen, wenn man will. Ne? Ja, wenn er nicht mehr lebt. Kugel. Die wachsen hier mit der Machete auf. Hier musst du nur Angst haben vor der Machete. Kugel, das sind die Besten. Wenn ich mit einem hier rumstreite und so weiter und die sagen, Deutsche, hör ich zu, du bist hier in Brasilien, ganz genau, mein Freund. Weißt du, wie viele Tote ich dort hinten zurückgelassen habe? Nein, nein, ist alles in Ordnung. Ja, ich gebe dir nur die Anweisung. Lass mich zufrieden. Ich habe auch noch nie Streit gehabt, weiter. Mich lassen sofort zufrieden. Ich streite mit niemandem. Wenn ich anfange zu streiten, sofort gehen 2, 3 dazwischen, aus ist. Nicht mal mit der Polizei.
Vor wenigen Jahren hatte im letzteren Ort Mandavaca ein indianischer Alkalde eines seiner Weiber verzehrt, die er in seinen Konuko hinausgenommen und gut genährt hatte, um sie fett zu machen. Wenn die Völker in Guyana Menschenfleisch essen, so werden sie nie durch Mangel oder durch gottesdienstlichen Aberglauben dazu getrieben. Es beruht meist auf Rachsucht des Siegers und, wie die Missionare sagen, auf Verringerung des Appetits.
Comeu, e veja o que aconteceu. Eu também não tenho sogra, mas é porque a sogra nunca deu fé. Malandro foi pai Adão, nunca teve sogra, mas teve mulher. E aí vai embora.
Am 30. April. Wie tief ist doch der Eindruck, den in diesen heißen Landstrichen und in Mittagszeit die Stille der Natur auf uns macht. Die Waldtiere verbergen sich im Dickicht, die Vögel schlüpfen unter das Laub der Bäume oder in Felsspalten.
Thank you.
Urwald ist kein Paradies. Urwald, der Mensch muss sich seinen Lebensraum im Urwald abtrotzen. Er muss dafür hart arbeiten und muss sehen, dass dieser Lebensraum offen gehalten wird, weil er in 0, nix in 2-3 Jahren wieder zuwächst. Das ist hier ein ständiger Kampf ums Überleben.
Horcht man aber in dieser scheinbaren tiefen Stille auf die leisesten Laute, die Luft an unser Ohr trägt, so vernimmt man ein dumpfes Schwirren, ein beständiges Brausen und Summen der Insekten, von denen alle unteren Luftschichten wimmeln. Nichts kann den Menschen lebendiger vor die Seele führen, wie weit und wie gewaltig das Reich des organischen Lebens ist. Myriaden Insekten kriechen auf dem Boden oder umgaukeln die von der Sonnenhitze verbrannten Gewächse. Ein wirres Getöne dringt aus jedem Busch, aus faulen Baumstämmen, aus den Felsspalten, aus dem Boden, in dem Eidechsen, Tausendfüße, Zizilien ihre Gänge graben. Es sind ebenso viele Stimmen, die uns zurufen, dass alles in der Natur atmet, dass in tausendfältiger Gestalt das Leben im staubigen, zerklüfteten Boden waltet, so gut wie im Schoße der Wasser und in der Luft, die uns umgibt.
Deshalb, wenn du durch den Urwald gehst, du kannst nicht gehen einfach wie so ein Elefant in Porzellanland. Du gehst und bleibst stehen. In dem Augenblick, wo du stehen bleibst, siehst du alles und hörst alles. Und wenn alles ruhig ist, wenn alles in Ordnung ist, dann gehst du weiter. Und wenn du lange lebst in diesem Urwald, so wie ich hier lebe, du bekommst ein inneres Gefühl, wann die Gefahr droht und wann sie nicht droht. Verstehst du? Ungefähr der Mensch selbst nimmt dieses Gefühl auf. Ne? Denn hier stimmt irgendwas nicht. Guckst dich schon um, aha, hier stimmt irgendwas nicht. Nur gut, nachts bleibst du stehen. Nachts geht man nicht.
Man wird da echt so sensibel auf den Ohren. Das Gehör, das trainiert sich dann unwahrscheinlich schnell. Ja, du spürst den Urwald mehr nach einer Zeit, weil das Drumherum wird für dich wichtiger wie du selbst. Echt, weil du musst Acht geben. Echt. Das Drumherum wird wichtiger. Man nimmt sich da selbst zurück.
Die Indianer aus den Wäldern sagten zu mir, euer Gott schließt sich in ein Haus ein, als wäre er alt und krank. Der unsrige ist im Wald, auf dem Feld. auf den Sipapu-Bergen, woher der Regen kommt. Die Wilden verabscheuen alles, was nicht zu ihrer Familie oder ihrem Stamm gehört. Und die Indianer einer benachbarten Völkerschaft, mit der sie im Kriege leben, jagen sie wie das Wild. Keine Regung von Mitleid hält sie ab, Weiber oder Kinder eines feindlichen Stammes ums Leben zu bringen. Letztere werden bei den Mahlzeiten nach einem Gefecht oder einem Überfall vorzugsweise verzehrt.
Wenn ich einen treffe, dann wird die Hand gehoben und so weiter. Wenn du ein Gewehr dabei hast, der Lauf zeigt nach unten. Und dann geht's los, dann wird angefangen. In die Tasche gegriffen, dann holst du entweder Brot oder sonst irgendwas raus, setzt dich mit den gekreuzten Beinen hin, fängst an zu Ende husten. Und so wie es früher mal war, ne, wenn man Eingeborenen kriegt. Ne? Wenn er einspringt, ist gut. Wenn nicht, wenn du siehst, er legt seinen Bogen auf den Pfeil, seinen Pfeil auf den Bogen, ja, dann mein Freund. Dann ist die Freundschaft zu Ende.
Der Hass der Wilden fasst gegen alle Menschen, die eine andere Sprache reden und ihnen als Barbaren von niedrigerer Rasse als sie selbst erscheinen, bricht in den Missionen nicht selten wieder zutage, nachdem er lange geschlummert.
Wir haben Maria Yamashi, Maria Tapajós, Riozinho, Kripori, Abacaxi, ich weiß nicht, weil Indianer, wir haben dort Indianer gehabt, die sind, wie sie kommen. Weiß kein Mensch. Wie sie gehen, weiß kein Mensch. Sie sind plötzlich da. So wie Alexander von Humboldt geschrieben hat, braun und nackt standen sie vor uns. Niemand weiß, wie sie kamen. Und niemand weiß, wie sie gingen. Einen riesigen Bogen und Pfeil in der Hand. Aber es gibt ja schon viele von den Indianern hier, die reden Portugiesisch. Oder mit der Handsprache und so weiter. So, sie werden nur dann gefährlich, wenn du gefährlich bist. Man kann das verstehen, ne? Wenn du gefährlich bist, er verteidigt seins, ne?
Wir hatten in unserer Pirogue einen Indianer, der vom Rio Guaisia entlaufen war. Wie groß war der Verdruss, als wir im Gespräch mittels eines Dolmetschers von ihm hören mussten, das Fleisch der Manimodas-Affen sei allerdings schwärzer. Er meine aber doch, es schmecke wie Menschenfleisch. Er versicherte, seine Verwandten essen vom Menschen wie vom Bären die Handflächen am liebsten. Und bei diesem Ausspruch äußerte er durch Gebärden seine rohe Lust.
Im Wald, das ist schön, da kannst du verhungern. Im Wald kannst du verhungern, wenn du den Wald nicht kennst, da verhungerst du.
Die Ottomaken essen Erde, das heißt, sie verschlingen sie mehrere Monate lang täglich in ziemlich bedeutenden Mengen, um den Hunger zu beschwichtigen, ohne dass ihre Gesundheit dabei leidet. Es sind Menschen von sehr starkem Körperbau, aber hässlich, wild, rachsüchtig, den gegorenen Getränken leidenschaftlich ergeben. Sie sind in höchstem Grade omnivore Tiere. Die anderen Indianer, die sie als Barbaren ansehen, sagen daher auch, nichts sei so ekelhaft, dass es ein Ottomake nicht esse. Solange das Wasser des Orinoco und seiner Nebenflüsse tief steht, leben die Ottomaken von Fischen und Schildkröten. Sie schießen jene mit überraschender Fertigkeit mit Pfeilen, wenn sie sich an der Wasseroberfläche blicken lassen. Sobald die Anschwellungen der Flüsse erfolgen, ist es mit dem Fischfang fast ganz vorbei. Es ist dann so schwer, in den tiefen Flüssen Fische zu bekommen, als auf offener See. Zur Zeit der Überschwemmungen, die 2 bis 3 Monate dauern, verschlingen die Ottomaken Erde in unglaublicher Masse. Wir fanden in den Hütten pyramidalisch aufgesetzte 1 bis 1,3 Meter hohe Kugelhaufen. Die Kugeln hatten 8 bis 10 Zentimeter Durchmesser. Die Erde, welche die Ottomaken essen, ist ein sehr feiner, sehr fetter Letten. Er ist gelbgrau und da er ein wenig am Feuer gebrannt wird, so sticht die harte Kruste etwas ins Rote, was vom darin enthaltenen Eisenoxid herrührt.
Der Humboldt, der hatte jeden Tag den Magen nicht voll. Ich möchte gerne wissen, wie oft der hungrig durch den Urwald marschiert ist, obwohl er das Gewehr in der Hand hatte und du nichts findest zum Schießen. Ich bin ja schon oft durch den Urwald gegangen, da hörst du höchstens die Vögel pfeifen und wenn du in die Nähe kommst, dann guckt dir der Tucano oder der Nambu oder sonst irgendein, der guckt auf dich und dem Augenblick, wo du den Kopf hebst und zu ihm guckst, ist er schon weg. Der Einzige, der sitzen bleibt, ist der Aasgeier. Er wartet. Er wartet wirklich. Und bis du die Ohren auf die Seite legst, solange wartet der Aasgeier. Er lacht, aber ist es wahr? Ja.
Mai. Die ganze Nacht über hörten wir den Jaguar ganz in der Nähe brüllen. Und unser großer Hund antwortete darauf mit anhaltendem Geheul. Umsonst wartete ich, ob nicht die Sterne zum Vorschein kämen. Der Himmel war grauenhaft schwarz. Das dumpfe Tosen der Fälle des Orinoco stach scharf ab vom Donner, der weit weg dem Walde zu sich hören ließ. Der frische Nordwind brachte uns mit allen Segeln zur Bocca della Tortuga. Gegen 11 Uhr vormittags stiegen wir an der Insel mitten im Strom aus, welche die Indianer in der Mission Ogoana als ihr Eigentum betrachten. Man sagte uns, soweit das Auge an den Ufern hinreicht, liegen Schildkröteneier unter der Erdschicht. Mit einer langen hölzernen Stange oder einem Bambusrohr untersucht man, wie weit die Eierschicht reicht. Nach unseren Messungen erstreckt sich die Schicht bis zu 40 Meter vom Ufer und ist im Durchschnitt einen Meter tief.
Ich lebe 25 Jahre hier, mittendrin, mit beiden Beinen stehe ich im Urwald. Und die Zivilisation, gut, jetzt ist sie ja schon ziemlich weit hier vorgeschritten. Aber wie ich hierher gekommen bin, da war wirklich noch Urwald. Urwald. Da bist du nachts nicht einfach rausgegangen hier. Ne? Da hast du noch die Poronga genommen. Das ist so eine Ölbüchse dort. Und oben ist sie auf. Und da hast du ein Petroleum hast du reingetan, ein Docht rein und vorne hast du ein Loch reingeschnitten und das ist so ungefähr wie eine Taschenlampe. Hier sagt ein Poronga dazu. Ne? Und da hast du dann vor dir hergeleuchtet. Da war ich voll mit Schlangen damals noch. Wir haben 6, 8 Schlangen in einer Nacht habe ich getötet damals hier. Und alle Qualitäten, die du dir noch vorstellen kannst, ausgenommen der Cascavel. Ich sag unter Cascavel, eine Klapperschlange. Hier gibt es Schlangensorten, die habe ich in meinem Leben noch nicht, nie in meinen Büchern habe ich gesehen. Und ich habe schon viele Bücher durchgekaut. Schlangen. Genau wie Schmetterlinge. Und, na gut, Schmetterlinge kann man nicht sagen. Schmetterlinge, auf jeden Schritt und Tritt findest du einen anderen. Die Natur ist ja so vielfältig, ja, die kann man ja gar nicht erforschen. So normal kann man die gar nicht erforschen. In diesem riesigen Urwald. Ja. Es gibt ja fast kein Ende. Zu Fuß gibt es ja kein Ende. Bevor der Mann der Ende rauskommt, bist du tot.
Die Eierernte geht es einem mal vor wie das andere, mit der Regelmäßigkeit, die bei allem herrscht, was von Mönchen ausgeht. Den Jesuiten gebührt das Verdienst, dass sie die Ausbeutung geregelt haben. Und die Franziskaner, welche die Jesuiten in den Missionen abgelöst haben, rühmen sich zwar, dass sie das Verfahren ihrer Vorgänger einhalten, gehen aber leider keineswegs mit der gehörigen Vorsicht zu Werke. Die Jesuiten gaben nicht zu, dass das ganze Ufer ausgebeutet wurde. Sie ließen ein Stück unberührt liegen, weil sie besorgten, die Arau-Schildkröten möchten, wenn nicht ausgerottet werden, doch bedeutend abnehmen. Jetzt wühlt man das ganze Ufer rücksichtslos um. Und man meint auch zu bemerken, dass die Ernten von Jahr zu Jahr geringer werden.
Der Mensch ist ja dabei, am Amazonas ja selbst zu zerstören.
Du hast auch mal gejagt und gefischt und so?
Ja, ich sag mal, jagen und fischen. Du, niemals, wie man sagt, die werden die Schildkröten die ausrotten, das ist unmöglich. Wenn man sagt, man wird die Wale ausrotten, du kannst das nicht. Wenn ein Tier ausstirbt, dann ist es an der Zeit, dass es ausstirbt. Aber der Mensch selbst, nein.
Aber wo sind denn die Schildkröten?
Wo ich eben gesagt habe, am Rio Yamashim, wo
ja,
man
da war. Am Arsch der Welt, ne?
Ja, Arsch der Welt.
Am 8. Mai. Wir verließen die Mission morgens ziemlich spät und fuhren in Atababu hinauf. Statt ihm aber weiter seiner Quelle zu folgen, liefen wir jetzt in den Rio Temi ein. Der Temi ist nur 155 bis 175 Meter breit. Überall, wo der Temi Schlingen wirft, steht der Wald über 10 Quadratkilometer weit unter Wasser. Die Indianer bogen aus dem Flussbett des Temi ab und wir fuhren südwärts durch den Wald auf sogenannten Sendas, das heißt 1,3 bis 1,6 Meter breiten offenen Kanälen. Da aber der Verkehr gering ist, so stößt man bei der üppigen Vegetation zuweilen unerwartet auf Hindernisse. Deshalb stand ein Indianer mit einer Machete vorne auf unserem Fahrzeug und hieb fortwährend die Zweige ab, die sich auf beiden Seiten des Kanals kreuzten. Im nächsten Wald vernahmen wir mit Überraschung einen sonderbaren Lärm. Wir schlugen an die Büsche und da kam ein Schwarm 1,3 Meter langer Toninas, Süßwasserdelfine, zum Vorschein und umgab das Fahrzeug. Die Tiere waren unter den Ästen eines Käsebaums versteckt gewesen. Sie machten sich durch den Wald davon und warfen dabei die Strahlen Wasser und komprimierte Luft, nach denen sie in allen Sprachen Blasefisch heißen.
Es gibt hier in Amazonien zwei Arten von Flussdelfinen. Das ist einmal der Tucuxi und der Boto. Der Tucuxi, der ist ein bisschen kleiner wie der Boto und der sieht genauso aus, wie wir den noch aus den Flipper-Sendungen von früher kennen. Der hat also eine hohe Rückenflosse, hat große Augen, schön grau, gleichmäßig gefärbt, springt schön aus dem Wasser, schwimmt in Rudeln. Den habe ich also gern und der gefällt mir, der ist hübsch. Und dann noch den anderen, den Boto. Der hat also kleine Augen, richtige Schweinsaugen, der hat keine Rückenflosse mehr, der hat so, manchmal ist er rosa, manchmal ist er weiß, manchmal ist er grau, gescheckt. Und der wird auch groß, so groß, dass man schon Angst vor ihm haben kann, so schon so zweieinhalb Meter Teile gesehen. Und wenn man fischt, kann es passieren, dass man als Konkurrent angesehen wird und dann, also man fischt ja grundsätzlich hier vom Kanu aus, im Kanu sitzend, und dann schwimmen die mitunter an der Seite des Kanus so nah, tauchen dann vor allem unverhofft auf, blasen dann vollkommen sauer, also aus ihrem Nasenloch die Luft aus. Man erschreckt sich dann furchtbar, die schwimmen um einen rum, lassen immer Luftblasen aufsteigen und vergraulen dann sozusagen die anderen Fische, die sie dann als ihr Eigentum, als ihre eigene Beute ansehen würden. Über den gibt es natürlich auch dann viele Mythen, weil er das nicht nur mit mir macht. Also man darf da auch keine Angst zeigen. Jeder weiß, wenn Hunde können Angst riechen und der riecht das auch. Und wenn man sich da so ein bisschen ängstlich zeigt, dann kann es passieren, dass der einem aufs Paddel beißt. Das ist mir schon mal passiert. Also erschrickt man sich sehr, wenn man da nicht dran denkt. Und dann auf einmal gibt es da einen Ruck und eine Drehung. Und dann, wenn man da also sich zu sehr erschrickt, dann ist man das Paddel los und dann muss irgendwie mal nach Hause kommen. Oder es taucht dann natürlich irgendwie, also in meinem Fall war es so, dass es dann ein bisschen kurz später wieder aufgetaucht ist. Oder er schmeißt einen, das habe ich aber bis jetzt nur gehört, wenn er also echt sauer ist oder man wirklich Angst hat, dann schmeißt er einen aus dem Kanu. Aber wirklich angreifen, also dass er einen unter Wasser zieht, ertränkt oder in den Bauch stößt oder dergleichen, das ist mir bislang noch nicht zu Ohren gekommen. Aber diese kleine Geschichte, die möchte ich eben noch erzählen über diesen Boto, über diesen hässlichen, ist folgende. Es ist eine Sage, ein Märchen, die hier in Amazonien erzählt wird. Und zwar verwandelt er sich in Vollmondnächten in einen wunderhübschen Jüngling, der daran zu erkennen ist, dass er immer nasses Haar hat und um sein Atemloch, was sich immer noch auf dem Kopf befindet, zu verstecken, einen Hut trägt. Und dieser Jüngling, der ist so wunderschön und hat die Fähigkeit, alle Mädchen, die sich, die er findet, zu bezaubern, zu verführen und zu schwängern. Und sie sind dann so fasziniert, so verliebt in ihren neuen Liebhaber, dass sie mit ihm ins Wasser gehen und ertrinken. Und so sagt man, so hätten viele Caboclos ihre Töchter verloren.
Wir hatten in 75 Tagen auf den fünf großen Flüssen Apure, Orinoco, Atababo, Rio Negro und Cassipiare 2250 Kilometer zurückgelegt. Da wir aus fast menschenleeren Ländern kamen, fiel uns das Treiben in einer Stadt, die keine 6000 Einwohner hat, ungemein auf. Wir staunten, was Gewerbefleiß und Handel dem zivilisierten Menschen an Bequemlichkeit bieten. Bescheidene Wohnräume kamen uns prachtvoll vor. Wer uns anredete, erschien uns geistreich. Nach langen Entbehrungen gewähren Kleinigkeiten einen hohen Genuss. Und mit unbeschreiblicher Freude sahen wir zum ersten Mal wieder Weizenbrot auf der Tafel des Statthalters.
Das ist das Paradies an die Zivilisation. Du kriegst dann frisch gebackenes Brot mit Butter, mit Marmelade. Die erste Cola, das erste kalte Getränk, ach, das ist wahnsinnig. Das geht runter wie Milch mit Honig. Aber ja, wie kalte Cola, wie das ist super. Alter. Das ist irgendwie, diese ganzen normalen Sachen, die sich hier die normal Zivilisierten jeden Tag reinziehen, die ewig im Kühlschrank stehen und nie fehlen, die sind was ganz Besonderes. Echt. Nach ein paar Colas und nach ein paar Biers ist das ganz normal. Echt. Das geht schnell, das verliert schnell den Reiz.
Sich wieder im Schoße der Kultur zu wissen, ist ein großer Genuss. Aber er hält nicht lang an, wenn man für die Wunder der Natur im heißen Erdstrich ein lebendiges Gefühl hat. Die überstandenen Beschwerden sind bald vergessen, und kaum ist man an der Küste auf dem von den spanischen Kolonisten bewohnten Boden, so entwirft man den Plan, wieder ins Binnenland zu gehen.
dieser Alexander von Humboldt, einer der größten Männer, die überhaupt in der Welt rumgeschnüffelt haben. Von dem möchte ich mal ein Buch lesen.
Der Eindruck der Natur ist so mächtig und großartig, dass man schon nach wenigen Monaten Aufenthalt lange Jahre darin verbracht zu haben meint.